Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Mit Holzschnitzel gegen den Klimawandel. Die Firma Inco AG stellt Bündner Pflanzenkohle her und behandelt die so, dass sie CO2 aus der Atmosphäre bindet. Und wir schauen auf die Saison vom FC Vaduz zurück. Der Sportchef vom Verein erzählt, warum die Saison turbulent war und warum es am Schluss dann gleich für einen guten Tabellenplatz gelangt hat. Das unter anderem unser Thema heute. Am Mikrofon die Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Diese Woche stellen wir euch alle 6 Kandidierenden für den Churer Stadtrat vor. Den wählen die Churerinnen und Churer diesen Sonntag. Heute ist Johannes Meier von GLP dran. Der Mathematiker und Lehrer arbeitet als selbstständiger Berater im Datenschutz. Manuela Mäuli hat ihn zum Interview getroffen und gerade als erstes wollte wissen, was er über die Churer Stadtfinanzen denkt.
Wir haben viele Generationenprojekte, die wir gerade am Umsetzen sind. Mit dem Schulhaus Fortuna beispielsweise oder auch das Energienetz, wo beides kostet und es hat auch noch andere Projekte. Eine Stadt muss aber auch investieren, eine Stadt sollte nicht stehen bleiben. Wir müssen aber natürlich schauen, dass es nicht aus dem Ruder läuft, aber diese Gefahr sehe ich jetzt eigentlich auch nicht gerade akut.
Also Sie wollen die Finanzen mit offenen Augen führen, wenn wir gerade schon bei diesen Generationenprojekten sind, die Sie angesprochen haben, eben Brambrüespan oder das Fortuna-Schulhaus oder auch der Campus der Fachhochschule Graubünden. Da tut sich viel in der Stadt. Punkt Stadtentwicklung. Wie soll sich die Stadt unter Ihnen im Stadtrat entwickeln?
Gerade jetzt, wenn Sie den Campus von der Fachhochschule ansprechen, haben wir ein extrem wichtiges Gefäß, sagen wir mal, da in der Stadt, um Leute anzuziehen oder Leute auch hier behalten, zwischen so 20 und 35, ein wahnsinnig wichtiges Alter. Leute haben dort auch viel Energie und Initiativen, das ist genial. Und diesen Geist möchte ich eigentlich auch sowieso für die ganze Stadt haben. Mir schwebt vor einer Stadt, wo gewisse Spontanität hat, wo man Sachen machen kann, ausprobieren kann, wo man auch mal, wenn etwas schief läuft, vielleicht einmal ein Auge zugedrückt wird, wo man Verständnis hat und sich freut an Initiativen und Leute, die Sachen anreissen. Das finde ich genial.
Es klingt ja gut, eben auch gerade junge Leute anlocken. Wie wollen Sie denn die anlocken? Oder was ist ein Punkt, wo Sie konkret angehen wollen?
Also einerseits mal, wenn wir schauen, dass wir die Leute auch da behalten quasi und die gegangen sind, wieder heimkommen. Das kann man machen, indem man ein bisschen coole Stadt ist, ein bisschen urbane Stadt ist. Ich glaube, ein Image haben, das junge Leute anspricht, hilft, um sie da behalten, aber auch, um natürlich gewisse herzuholen.
Etwas, was natürlich Chur nicht so attraktiv macht, ist die offene Drogenszene, schon ein Durbrenner da. Wie soll die Churer Drogenpolitik Ihrer Meinung nach aussehen?
Ich sehe da wie so drei Aspekte. Einer ist die Lebensumstände von der Suchterkrankten. Wie geht es denen? Wie können die leben? Das andere ist, wie leben wir als Bevölkerung mit dem in Chur? Und das dritte ist dann eben, was tragen wir für ein Bild nach außen? Und wenn wir da Schritt für Schritt machen können, dann können wir wie drei unterschiedliche Probleme eigentlich angehen. Die GLP hat auch die Thematik mit dem Konsumraum aufgebracht damals. Das finde ich den richtigen Weg. Das sieht man in anderen Städten, das bewährt sich.
Vom einen Durchbrenner in Chur zum nächsten, der Verkehr. Was braucht es, um die Verkehrsthematik anzugehen?
Wenn es staut, kann man entweder die Strasse grösser machen oder mehr Strassen machen oder man schaut, dass weniger Autos unterwegs sind. Man weiss, dass wenn man die Kapazität der Strasse vergrössert, dann hat man nach relativ kurzer Zeit gleich viel Stau bei mehr Verkehr. Das ist, glaube ich, nicht etwas, was wir wollen. Also müssen wir den anderen Weg einschlagen. Das heisst, wir müssen schauen, dass weniger Autos auf der Strasse sind. Das kann man machen, indem man alternative Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, einfach besser macht, attraktiver macht, beispielsweise Veloweg, Buslinie, man ist auch gerne zu Fuß unterwegs, dass das einfach gut ist und nicht nur so, ja, irgendwie komme ich von A nach B mit dem Velo, sondern dass es einfach das Verkehrsmittel von meiner Wahl ist.
Sie haben jetzt gerade drei Sachen angesprochen, der ÖV ausbauen, zu Fuß kann man unterwegs sein oder auch mit dem Velo respektive über Veloweg. Welchen von den drei finden Sie, ist der grösste Brennpunkt oder würden Sie zuerst ansetzen?
Ich würde, glaube ich, bei allen drei gleichzeitig ansetzen, muss ich sagen. Mit dem Velo ist es bei dir schon ein bisschen abenteuerlich in Chur. Zu Fuss kommt man eigentlich in der Innenstadt ja sehr gut herum. Aber auch dort gibt es natürlich Gebiete, wo es nicht optimal ist. Buslinien sehe ich auch Verbesserungspotenzial. Ich brauche den Bus in Chur nur, wenn es nicht anders geht. Und das ist nicht ein Verkehrsmittel, das ich spontan brauche. Und das sagt mir eben auch, okay, dann muss man es noch am Takt schaffen, an den Routen schaffen, dass es so wird, wie man in Zürich Tram fährt.
Und jetzt als Abschluss eben die Grünen-Liberalen steigend mit Ina Johannes Meyer nach 8 Jahren wieder ins Rennen um einen Sitz im Churer Stadtrat. Warum ist jetzt mit Ina der Zeitpunkt da für einen GLP-Stadtrat?
Ich bin relativ frisch in der Politik unterwegs und durch das bin ich auch unabhängig und nicht gefangen in irgendwelchen Netzvorwartungen und so weiter. Und Chur ist meine Heimatstadt, habe da gewohnt, aufgewachsen, bin jetzt da mit meinen Kindern, mit meiner Familie und mit meiner Firma. Und ich will da gerne mitgestalten, Verantwortung übernehmen und für das stehe ich.
So das Votum von Johannes Meyer, der für die GLP in den Stadtrat will. Und wir machen gerade weiter mit dem nächsten Kandidaten. Die SVP schickt der Hans-Peter Hunger ins Rennen. Der Leiter der Berufswahlschule Uster sitzt für die Partei schon seit 6 Jahren im Churer Gemeinderat. Und auch von ihm hat Manuela Mäuli wissen, wie er die Churer Finanzen angehen würde.
Auch Steuern senken ist im Moment kein Thema für mich persönlich, aber auch nicht parteimässig, weil wir jetzt Investitionen zu tätigen haben. Grossprojekte, die bewilligt sind und die muss man umsetzen, das kostet Geld. Und wir müssen allerdings bei der Investitionsplanung jetzt eben den Gürtel länger schnallen, wie es immer wieder auch der jetzige Stadtpräsident zum Ausdruck bringt. Ich teile das, wir müssen ein bisschen zurückfahren mit den Investitionen. Ja.
Wenn wir gerade schon sind bei diesen Investitionen, bei diesen Grossprojekten, Thema Stadtentwicklung. Sie sagen, Chur sei schon attraktiv und man müsse das anschauen, was man schon hat. Das klingt eigentlich sehr defensiv. Hat es in dem Fall kein Entwicklungspotenzial mehr hier in Chur?
Mal sicher, wir können in Chur vieles noch optimieren, vieles auch noch machen. Chur muss sich entwickeln. Aber wenn man dann so fast visionäre Ideen hat, ist das ja gut, das braucht es auch. Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin eher der, der schaut, was ist, wo können wir optimieren und dann daraus ergeben sich natürlich auch dann weiterführende Projekte. Aber ich meine, wir haben Themen auf dem Tisch, wenn ich denke, im Verkehr, wo wir optimieren können. Räumlich brauchen wir sicher Schulraum in den nächsten Jahren zusätzlich. Allein schon aus dem Grund aus, dass wir einfach auch ein Bevölkerungswachstum haben.
Dann kommen wir gerade zu so einem Bereich, wo es Optimierungsbedarf gibt. Den Verkehr, Sie haben es schon angesprochen. Jetzt in früheren Interviews haben Sie gesagt, wir sind ein Velo- und ÖV-Förderer. Als SVP-Politiker, warum sind Sie in dieser Frage also grün?
Das haben nicht die Grünen erfunden. Ich bin Velo und Laufen, bin ich sehr verbunden seit Kindheit. Und in einer Stadt ist das einfach schon ein Lösungsansatz, dass die Leute, die in einer Stadt wohnen, dass die nicht müssen unbedingt das Auto nehmen. Aber ich bin auch selbstverständlich jemand, der sagt, wir brauchen den motorisierten Individualverkehr, das MIF. Das muss auch einen Platz haben. Wir müssen in die Stadt reinfahren können. Auch allein schon für unser Gewerbe. Das ist ganz wichtig. Und das Nebeneinander braucht es, dass wir so priorisieren. Aber der ÖV und auch der MIF muss eben so auf dem Radar sein.
Vom einen Dauerbrenner in Chur zum nächsten, der Wohnraum. Chur hat einen Haufen schützenswerte Bauten, die auch von der langen Geschichte der Stadt erzählen. Sie wollen die schützenswerten Bauten in Chur halbieren für mehr Wohnraum. Ist Geschichte und Identität von dieser Stadt für Sie nicht so wichtig?
Nein, natürlich nicht. Oder? Aber ich meine, wir können einfach nicht alles. Und das ist im Rahmen, die Aussage ist im Rahmen von einem Podium gefallen, wo auch ein Haufen Ideen. Und dann habe ich das einfach so reingeworfen und gesagt, ja gut, ich meine, wir müssen uns auch mal überlegen, wie viele schützenswerte Gebäude wollen wir, welche sind uns wichtig und vielleicht müssen wir dort eben einen Abstrich machen, weil das kostet alles Geld. Und wir können nicht alles machen, wir müssen priorisieren und darum ist das entstanden, weil wir haben ein Problem in Chur. Wir brauchen zuerst auch genügend Boden. Da sind wir limitiert und finanziell auch. Es ist schön, wenn wir einen Haufen noch schützenswerte Gebäude haben, aber meines Erachtens sind nicht alle schützenswert. Oder muss man halt sagen, da verzichten wir jetzt halt einfach auch drauf und konzentrieren uns auf die anderen und andere geben wir frei. Das ist einfach ein Ansatz, oder?
Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen für eine Baute, die Sie würden abrupfen würden?
Also das Haus zur Kante, wie aller Wertschätzung, aber das ist ein Gebäude, das ich finde, das kann weg von mir aus gesehen, ist heikel, vielleicht für gewisse verstehen das nicht, aber ich sage, rein verkehrstechnisch ist jetzt das einfach das Gebäude am falschen Ort und wir haben kulturhistorisch wertvollere Gebäude.
Wenn wir jetzt weg vom Wohnraum gehen, her zu etwas, das Chur schon lange beschäftigt, Drogenpolitik. Ihre Parteikollegin Sandra Adang hat im Grossen Rat mehr Repression, also mehr Polizei gegen die Churer Drogenszene gefordert. Ist das auch Ihre Lösung oder braucht es noch mehr, braucht es etwas anderes?
Wir müssen im Bereich von der Repression, von der Gesetzgebung, auch von dem Drogenhandel, den müssen wir bekämpfen. Da bin ich ganz klar dafür, müssen wir härter werden. Aber gleichzeitig jetzt auch, wo wir dran sind, den Konsumraum zu schaffen, das ist eine andere Ebene, um das Problem Drogen in den Griff zu kriegen. Oder da geht es um die Betroffenen, dass wir die irgendwo in einem menschenwürdigen Rahmen haben. Das ist das eine von so einem Konsumraum. Aber mir geht es vor allem, und darum unterstütze ich das auch, dass wir die Sicherheit können erhöhen können. Weil im Moment, das ist kein Zustand. Die Frage ist natürlich noch, wo ist das? Das gibt für mich verschiedene Optionen, aber dass wir handeln müssen, finde ich richtig und das kann ich unterstützen.
Wir haben verschiedene Punkte gehört, die Sie ansetzen möchten. Abschließend, was gewinnt Chur mit Ihnen als Stadtrat?
Eine Person, die führungserfahren ist, die jetzt auch 8 Jahre lang mit Gemeinderat hat dürfen mitschaffen, also darum auch eine politische Erfahrung mitbringt und am Schluss auch ja, Herz für Chur.
Sagt der Hans-Peter Hunger von der SVP. Die Wahlen für den Stadtrat und das Präsidium die sind diesen Sonntag. Die Saison in der Schweizer Fußballmeisterschaft ist schon seit ein paar Wochen vorbei. Zeit also zum Zurückschauen. Und zwar mit dem einzigen Verein aus der Region, dem FC Vaduz. Der Club, wo bald 2 Bündner mit dabei sind. Der Ruud Schmenzi berichtet.
Am Ende der Challenge League-Saison hat es für den FC Vaduz noch für den 3. Platz in der Tabelle gelangt. Eine Platzierung, die es gerade nach der ersten Saisonhälfte in der zweithöchsten Schweizer Fußballliga nicht ausgesehen hat, meint der Sportchef Franz Burgmeier. Du warst der FC Vaduz noch auf Platz 8.
Es war insgesamt sehr eine schwierige Saison mit einem positiven Ende. Es war recht turbulent, gerade in der Vorrunde. Haben die Resultate nicht so gepasst, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben viele späte Gegengole bekommen, ist sehr viel Zimmer gekommen.
Besser geworden ist der FC Vaduz erst, wo im Februar mit dem Marc Schneider ein neuer Trainer engagiert worden ist. Der 43-jährige Berner hat vor den Liechtensteiner Mannschaften wie Thun in der Schweiz oder Greuther Fürth in Deutschland trainiert. Die Erfahrung hat man sofort gemerkt.
Er hat auf die Mannschaft gut geführt, den klaren Plan gehabt, was er machen will. Die Resultate sind schnell auch gekommen, was sehr förderlich ist für das Selbstvertrauen der Spieler. Und ja, dass es natürlich so einen positiven Effekt hat, ist natürlich auch umso besser.
Schon die ganze Saison positiv aufgefallen beim FC Vaduz ist der Bündner Stürmer Fabrizio Gavin. Er hat letzten Sommer zu den Liechtensteiner gewechselt und gerade überzeugt, freut sich der Sportchef Franz Burgmeier.
Also sehr positive Entwicklung in seiner ersten Profisaison. 12 Goaler Challenge League hätten durchaus mehr sein können. Aber wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Ich glaube, es ist ein Spieler, der zu 100% zu uns passt, der super Mentalität hat auf dem Platz, immer 100% gibt und ja, wir sind froh, dass er wirklich bei uns ist, der Fabrizio.
Die 12 Goal in der abgelaufenen Saison bedeutet Platz 4 in der Topscore-Wertung der Challenge League. Weil der FC Vaduz so zufrieden ist mit dem Fabrizio Gavin und es ihm selber dort auch gefällt, bleibt er bis im Sommer 2026.
Wir haben die Vorzeit schon verlängert, weil wir ja, es schon ein bisschen antizipieren wollen, weil wir wissen, dass er sehr ein Spieler ist, der gefragt ist, der wahrscheinlich auch einen Markt haben wird, früher oder später. Aber ja, sein Weg ist sehr noch nicht fertig da. Wir haben auch Ambitionen, eine neue Saison und planen fix auch mit dem Fabrizio bei uns als Spieler. Aber ja, im Fußballgeschäft weiss man, was passiert.
Und der Ilanzer Fabrizio Gewinn kommt beim FC Vaduz Bündner Mitspieler über, der Malanser Mischa Beli. Der 20-jährige Verteidiger kommt von der U21 vom FC St. Gallen zu den Liechtensteiner. Er macht also den gleichen Weg wie schon der Fabrizio Gewinn vor einem Jahr.
Der Malanser Verteidiger Mischa Beli bleibt aber nicht der einzige neue Spieler für den FC Vaduz. Insgesamt 15 Spieler muss der Sportchef ersetzen. Es tönt verlockend. Der Klimawandel quasi stoppen mit einer Methode, die das CO2 aus der Atmosphäre einfängt und speichert. In Island zum Beispiel saugen grosse Staubsauger CO2 aus der Luft ab. Das Treibhausgas wird dann mit Wasser vermischt und ein paar hundert Meter tief in den Boden hineingepresst. Und dort versteinert das CO2. Aber nicht nur in Island, auch bei uns in der Region wird eine ähnliche Technologie gebraucht. Und zwar von der Firma Inco AG in Meienfeld, eine Tochterfirma von der Zindel United. Schon nächstes Jahr will die Inco AG in Langquart einen neuen Produktionsstandort für Pflanzenkohle in Betrieb nehmen. Der Martin De Platzes konnte heute am Standort in Meienfeld vorbeischauen.
Die produzierte Bündner Pflanzenkohle wird in der Landwirtschaft im Futter und auch für den Boden gebraucht und beispielsweise im Baumaterial für die Herstellung von Klimabeton. Die Bündner Regierung, sie ist begeistert von dieser Technologie und hat wieder einmal den Ausdruck von einem Leuchtturmprojekt gebraucht und hat auch gerade der Inco AG in Langquart ein Grundstück von knapp 8'000 Quadratmetern im Baurecht für die neue Produktionsanlage zur Verfügung gestellt. In der wird dann nächstes Jahr aus Holzschnitzel von Bäumen, die ihr ganzes Leben CO2 aufgenommen haben, Pflanzenkohle, also Biokohle, produziert, die das Treibhausgas dauerhaft binden tut. Pflanzenkohle, ein Allheilmittel, mit dem am Klimawandel die Stirn kann geboten werden. Eine komplexe Technologie, die ich mir vom Hans-Joachim Demel, Leiter für den Bereich Ressourcen bei Zindel United, erklären lassen.
Bäume nehmen das CO2 von uns aus der Atmosphäre und in Form von Hackschnitzel gehen wir dann in einen Pyrolyseprozess. Und der Clou an dem Prozess ist, dass im Endprodukt der Kohlenstoff entsteht, wo das CO2 weiter entbunden ist und nicht in der Atmosphäre, wenn man die Hackschnitzel verbrennen würde.
Das Ursprungsprodukt sind beispielsweise Holzschnitzel, allgemein Holz aus dem Kanton, aus der ganzen Schweiz. In dem Holz drinnen ist CO2 drin und die verarbeiten das Holz.
Also man muss sich das so vorstellen wie ein Ofen. Die Hackschnitzel gehen in einen Ofen rein und in dem Ofen findet ein Prozess statt, ein Pyrolyseprozess unter Ausschluss von Sauerstoff. Und bei recht hoher Temperatur, ich sage mal zwischen 600 und 900 Grad, zersetzt sich das Holz in die Einzelbestandteile, unter anderem Gas aus und hinteraus kommt dann effektiv Kohlenstoff, wo das CO2 weiterhin gebunden ist.
Der Kohlenstoff, der hat noch verschiedene Anwendungsbereiche.
Das ist so. Also der Kohlenstoff ist ein recht hochwertiger Werkstoff. Also er hat sehr, sehr große Oberfläche, speichert somit extrem gut Wasser, eignet sich somit als Anwendung im Boden, als Wasser- und Nährstoffspeicher oder aber auch in Baustoffen, wo wir dann den CO2-Fußabdruck reduzieren können, indem wir den Kohlenstoff zum Beispiel in Beton in unserem Clark beimischen.
Das wäre dann zum Teil klimaneutraler Beton.
Das ist korrekt. Wir bezeichnen den Clark als klimaneutrale Beton. Beim Beton ist das Zement, sage ich mal, das Problem, oder? Der Ausstoß von CO2 ist dort relativ groß und wir geben so viel Kohlenstoff Beton bei, damit der CO2 neutral wird.
Holz hat einen Haufen CO2 drin. Wenn man jetzt Holz einfach verbrennen, zum Beispiel auch hier die Holzschnitzel etc., dann würde das ganze CO2 wieder freigegeben werden in die Atmosphäre rein. Und mit eurer Produktionsanlage für verschiedenste Anwendungen könnt ihr das komplett verhindern.
Das ist absolut korrekt. Holz wird landläufig verbrennt, in Wärmeverbünden oder daheim. Und damit ist das CO2, das dort gespeichert ist, in der Atmosphäre. Und wir produzieren auch Wärme in unserem Prozess. Aber durch das, dass wir keinen Sauerstoff im Prozess haben, entsteht eben Kohlenstoff aus dem Holz. Und es ist kein Verbrennungsvorgang.
Und eine Anwendung, die ihr auch anbietet, ist zum Beispiel in der Stadt. Da kennen wir es an den Trottoir. Die Bäume, die die Strasse schmücken tun zum Beispiel, die haben sehr wenig Erde, die ihnen dort zur Verfügung steht oder ich wenigstens als Fußgänger gesehen tun. Dort kann das Produkt vom Kohlenstoff auch angewendet werden, um dem Baum die nötige Kraft zu geben.
Das ist eine sehr wichtige Anwendung momentan für uns. Man versucht die Städte immer mehr zum Begrünen wegen den steigenden Temperaturen. Und für die Bäume in der Stadt ist es nicht wahnsinnig einfach. Sie haben nicht viel Fläche, wo sie wurzeln können. Und gleichzeitig versucht man unter dem Stichwort Schwammstadtprinzip das Niederschlagswasser auch in der Städte zu behalten. Und dort kommt die Pflanzenkohle zum Einsatz und hat die Schwammwirkung einerseits und andererseits auch positive Auswirkungen auf die städtischen Bäume.
Sagt der Hans-Joachim Demel, Leiter für den Bereich Ressourcen bei Zindel United. Zur Anwendung kommt die Bio-Pflanzenkohle, die auch der Mensch ohne Bedenken essen kann, auch in der Landwirtschaft als Futtermittel und auch für den Boden. Pflanzenkohle in der Landwirtschaft hat Potenzial, ist der Joel Hickli überzeugt. Er ist der verantwortlich für die Standortentwicklung bei der INCO AG.
Ja, spannend ist der Einsatz, wenn man Pflanzenkohle als Futterhilfsmittel einsetzt in der Landwirtschaft, wo man sie den Kühen zum Beispiel oder den Kälbchen verfüttert. Kohle hat den Effekt, wie ich als Kind auch Kohletabletten gegessen habe, um den Durchfall zu bekämpfen. Das ist das Gleiche auch bei den Tieren. Also es geht um Tiergesundheit, aber es geht auch darum, dass Ammoniak und Stickstoff gebunden wird. Das führt dazu, dass es nicht mehr stinkt oder deutlich weniger Geruchsemissionen hat in einem Stall. Und dann weiter haben natürlich die Kohle nachher auch, wenn sie ausgebracht wird aufs Feld, einen Effekt, wo sie den Boden positiv unterstützt. Einerseits, weil sie eben die Dünger wie Stickstoff oder andere bindet und Pflanzen sie dann kann holen, wenn sie sie braucht. Oder eben auch wie eine Schwammfunktion, die Wasser speichert. Gerade jetzt, wo wir sehr unterschiedliche Wasserverfügbarkeiten haben, Überschuss und dann wieder Trockenzeiten, hilft natürlich die Pflanzenkohle mit dem Speicher, die trockenen Zeiten überbrücken.
Wird die Pflanzenkohle Heu zum Beispiel beigeführt?
Ja, die Pflanzenkohle wird in die Futtermischung eingemischt. In den meisten Fällen wird ja da Mais und Kraftfutter und andere Komponenten zusammengemischt und auch dort kommt die Pflanzenkohle dann dazu.
Und die Pflanzenkohle hat nochmal ein Vorteil, wenn man sie als Futtermittel brauchen tut. Tiere bzw. die Kühe, die Rinder, werden weniger Methan ausstoßen, also weniger furzen.
Von dem geht man aus. Da ist man wissenschaftlich noch am Forschen, wie viel Einfluss das hat. Aber was sicher ist, dass Pflanzenkohle Gas bindet und flüchtige Stoffe speichern kann. Aber wie fest oder wie der Wirkungsgrad ist, zu dem kann ich noch nichts sagen.
Können Sie ungefähr sagen, wie viele Bauernhöfe in der Schweiz schon den Kohlenstoff brauchen als Futtermittel?
Ich kann Ihnen nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass sicher jeder zehnte Bauernbetrieb das schon mal ausprobiert hat. Inwiefern er das langfristig einsetzt, kann ich nicht beurteilen. Dazu gibt es aber Marktumfragen, die in nächster Zeit bekannt werden.
Ein überzeugter Joel Hickli, er ist der verantwortlich für die Standortentwicklung bei der INCO AG. Die INCO AG, eine von 8 Tochterfirmen von der Zindel United in Maienfeld. Seit 2019 ist der Andreas Zindel CEO von der Zindel United. Schon sein Papa war begeistert von dieser Technologie, wie auch der neue Patron, der Andreas Zindel, ein Bauunternehmer mit Weitblick.
Wir glauben fest an unsere zwei einheimischen Rohstoffe, Holz und Kies, und dementsprechend an die zwei Baustoffe, Beton und Holz, und die zwei Kreisläufe diesen Baustoff, die wollen wir optimieren in sich und wir wollen sie auch kombinieren. Und darum ist Pflanzenkohle in Kombination mit Beton als CO2-Speicher im Beton drin noch ein sehr spannender Case, der auch an die angestammten Unternehmungen von Zindel United ihre Wirkung hat.
Das heisst, der Kohlenstoff wird im Beton beigemischt und der Kohlenstoff bleibt dann dort drin und damit auch das CO2 für eine lange Zeit.
Genau, das ist dann wirklich in bunter Form im Beton drin eingelagert, über einen Haufen Jahre.
Haben Sie da die Bauherren, andere Baufirmen auch schon können überzeugen zu dem Klimabeton, auch gerade was die Stabilität nachher anbelangt, die Statik eines neu gebauten Hausgebäudes?
Genau, da muss man Planer mit ins Boot nehmen, da muss man Bauherren mit ins Boot nehmen, die ausführenden Firmen muss man mit ins Boot nehmen, und da sind wir stark dran. Aber die Nachfrage im Markt ist sehr gross, schweizweit sehr gross, und darum produzieren wir es auch mit Produktionspartnern zusammen. Aktuelles Beispiel in Zürich, Stadt Zürich, mit dem Eberhard, wo für uns dann den Beton mit unserer Rezeptur, mit unserer Pflanzenkohle produziert.
Dass ihr hier im Gebiet Maienfeld, später dann auch in Langquart oder auch in anderen Regionen vom Kanton Graubünden den Kohlenstoff produzieren könnt, ist in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt, in der Branche aber schon.
In der Branche haben wir sicher eine gewisse Bekanntheit hergebracht über die letzten Jahre, schweizweit, sogar über Grenzen hinaus, was die Pflanzenkohlenbranche anbelangt. Und jetzt baustoffseitig auch, ist der Klimabeton, der Clark natürlich schon auch, fängt es recht bekannt, aber wie Sie richtig sagen, in der Branche mehr und in der breiten Gesellschaft noch weniger. Und die Aufklärarbeit, was Pflanzenkohle alles kann, was türkisch ist, das sehen wir als unsere Aufgabe und da sind wir dran.
Mit der geplanten Produktionsanlage jetzt bald auch in Landquart hat die Bündner Regierung kürzlich von einem Leuchtturmprojekt geredet. Ihre Firma, die Sie vorstehen, Zindel United, war schon immer innovativ, kreativ gewesen.
Ja, über Generationen ist das schon tief verwurzelt in der DNA, in der Unternehmensphilosophie von unserer Unternehmung und ganz sicher ein Erfolgsfaktor, dass wir über 8 Generationen dürfen bestehen schon. Und ja, das ist mir auch weitergegeben worden, wie es der Vater auch immer gelebt hat und weitergetrieben hat.
Sagt Andreas Zindel, der Patron der Zindel United AG in Maifeld. Nächstes Jahr will das Unternehmen in Langquart einen neuen Produktionsstandort für Pflanzenkohle in Betrieb nehmen. Investiert wird eine Summe von knapp 16 Millionen Franken. Am Anfang der Produktion nächstes Jahr einmal mit etwa 23 Mitarbeitenden. Bis 2030, so der Plan, werden am Standort Langquart mehr als 50 Mitarbeitende arbeiten.
Der Martin de Platzes zur Marktführerin in der Forschung und Produktion von Biopflanzenkohle, der INCO AG in Maienfeld. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen findet ihr die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören. Am Mikrofon war Carina Melcher.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.